Jo, hi, da sind wir wieder.
Jo. Wusste ja gar nicht.
Mann, ich dachte, wir steigen heute mal gut ein, fröhlich ein, Markus.
Hey. Heute mit Hip-Hop-Axel.
Hip-Hop-Axel. Ah.
Jo.
Ja, lass uns mal gleich zum Thema kommen. Wir haben hier was von Drew. Das haben wir vor einer Weile bekommen. Und zwar geht's da um Self-Publisher. Und im Prinzip geht's um den Ruf, den Self-Publisher so ein bisschen haben und hatten.
Oh.
Oder haben. Ja, so ein bisschen doch. Und zwar meint Drew, dass er eine Autorin so ein bisschen verfolgt hat, die also vom Self-Publishing lebt, regelmäßig Bücher rausbringt, einmal im Monat. Und Drew schaut in die Bücher rein und merkt, dass da ganz viele Schreibregeln gebrochen werden, sozusagen. Show and Tell, Tell statt Show, sprachlich nicht schön, und so weiter und so fort. Und trotzdem verkaufen sich die Bücher wie geschnitten Brot, und ihre Frage ist, ich habe keine Ahnung, egal, ist ja auch nicht so wichtig. Ihre Frage ist, ob es bestimmte Genres gibt, wo den Leser sowas egal ist. Und um die Frage vielleicht zu erweitern, ist das Lesern grundsätzlich egal?
Nee. Also ich würde vermuten, wie sagt man das? Allen Lesern ist es nicht egal.
Okay.
Also weiß ich alleine deswegen, weil ich tatsächlich auch schon Rezensionen bekommen habe, in denen dann stand, da sind aber viele Rechtschreibfehler drin, wo ich mich dann immer gefragt habe, wo sind sie denn? Mhm. Aber bestimmt waren sie noch da.
Ja.
Aber ich habe sie schon nicht mehr so wahrgenommen. Also die Wahrnehmungsschwelle für sprachliche Fehler ist bei unterschiedlichen Menschen durchaus unterschiedlich.
Oh, eine Sache will ich noch in die Diskussion einwerfen, die sehe ich gerade. Die Frage war, beziehungsweise der Kommentar war ewig lang und ich habe vielleicht sogar das Wichtigste übersehen. Und zwar fragt sich Drew, ob vielleicht der Schlüssel zum Erfolg beim Self-Publishing ist, viel rauszubringen und schnell rauszubringen. Ob das vielleicht wichtiger ist als perfektes Handwerk oder ordentliches Handwerk. Also eine ganze Menge, worüber wir heute reden können.
Ja.
Ja.
Ich sehe schon unseren provokanten Titel für die Folge: Taugen Self-Publisher nichts?
Nein, das kommt anders. Der Titel wäre denn: Self-Publisher sind Dreck. Und ganz klein drunter sagt Drew. Nein, natürlich nicht.
Nein, ist nur Spaß, alles. Die Beobachtung von Drew ist ja durchaus, wie soll ich sagen, habe ich auch schon gemacht, so.
Ja.
Sowas habe ich auch schon gesehen und es stimmt. Aber ich würde die kleine Fußnote ergänzen, das stimmt nicht nur für Self-Publisher, das sehe ich auch hier und da bei Verlagsbüchern in der einen oder anderen mehr oder weniger starken Form. Ich zumindest niemanden kenne, der im Verlag veröffentlicht und tatsächlich monatlich Bücher rausbringt. Das ist mir ehrlich gesagt neu. Sowas habe ich nicht. Außer man ist halt Heftromanautor und bringt alle 14 Tage ein Buch raus, also ein Heftroman raus. Ich glaube, Jason Dark hat tatsächlich zu seinen Hochzeiten jeden Monat ein Taschenbuch von 150 Seiten geschrieben. Sowas gab es halt auch, aber das ist, glaube ich, eine Seltenheit.
Ja, also ich würde vielleicht mal so vorausschicken, so ein bisschen, wer Erfolg hat, hat recht. Und wenn Self-Publisher herausgefunden haben, dass es wichtiger ist, ein Buch oder jeden Monat ein Buch herauszubringen, statt jetzt das perfekte Buch jedes Jahr rauszubringen, dann ist das einfach clever.
Ja.
Dann ist das einfach clever. Und ich habe auch schon in Bücher reingeschaut und gesehen, dass die meinen Ansprüchen, was ich jetzt für ein gutes Buch in Anführungszeichen, was ich dafür halten würde, nicht genügen. Auf der anderen Seite, wenn sich die Bücher denn verdammt gut verkaufen, macht der Autor halt was richtig und ich mache was falsch. Könnte man sagen. Ja. Mit einigem Recht.
Wir sind eigentlich wieder ein bisschen bei dem Thema, was wir, glaube ich, letzte Woche hatten, über Glaubenssätze. Mhm. Also, wenn ich den Glaubenssatz habe, ein Buch muss, damit es qualitativ hochwertig ist, absolut fehlerfrei, stilistisch einwandfrei, was immer das auch heißen mag, und nach sämtlichen Schreibregeln, die so existieren, geschrieben sein, dann ist das halt ein gutes Buch. Aber tatsächlich ist dann so ein bisschen die Frage, wofür schreibt man denn eigentlich? Und mag sein, dass man dafür schreibt, ein ästhetisch einwandfreies Buch, das sprachlich sich auf mega hohem Niveau bewegt, zu schreiben, das dann aber kein Mensch liest, oder umgekehrt, ich haue Bücher ohne Ende raus, dafür werde ich aber gelesen, wie Fritz. ja, das ist halt so die Frage. Und die Autorin oder der Autor, ich weiß es nicht genau, also die self-publishende Person, die Drew da irgendwie liest, scheint den Glaubenssatz zu haben, ich will gerne viele Bücher verkaufen. Und ich habe herausgefunden, dass Menschen meine Bücher gerne kaufen, wenn alle 4 Wochen davon eins erscheint. Und es funktioniert. Also von daher,
ja,
soweit erstmal alles richtig gemacht.
Ich sag's mal so, das gilt ja nicht nur in dem Medium so, ne? Also ich nehmen wir mal YouTube. Es gibt ja YouTube-Channel, die schneiden ihre Videos aufwendig, haben tolles Equipment, haben Skripte, besuchen Sprachkurse, damit sie nicht ständig sagen und so weiter und so fort. Und dann gibt es uns und wir erscheinen jede Woche. Und wir machen das nebenbei und nicht als Hauptjob. Das ist halt auch, wir sind halt damals, als wir gestartet sind, war unsere Philosophie beziehungsweise unser Anspruch, wir wollen einmal die Woche erscheinen. Und zwar als Amateure halt, als Leute, die noch nebenbei haben, die noch einen Job haben, eine Familie haben und die das irgendwie da rein integrieren müssen. Ja. Und unsere Prämisse war halt, nicht so perfekt zu sein wie möglich, sondern halt den Anspruch, jede Woche rauszukommen, zu genügen, weil wir damals die Überzeugung waren und ich denke nach wie vor die Überzeugung sind, dass das bei YouTube sehr wichtig ist. Wichtiger als jetzt.
Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, entschuldige.
Achso, wichtiger als jetzt gestochen scharfe Dialoge zu haben, bestmögliche Kameras und Ausleuchtung zu verwenden und so weiter und so fort.
Richtig.
Und
weil wir da inzwischen vom Zeitgeist, glaube ich, überholt worden sind. Also zumindest, was Videos angeht, scheint es ja momentan eher so üblich zu sein, mindestens einmal am Tag irgendwie was hochzuladen.
Ja gut, aber das sind Profis.
Das verändert sich, ja, weiß ich, ich stecke zu wenig drin und ein Thema, um das wirklich so begründen. Ich habe nur das jetzt verfolgt mit Politikern und Videos und man gesagt hat, wenn man nicht jeden Tag ein neues Video hochlädt, dann kann man das eigentlich vergessen, irgendwie als Politiker auf so einer Plattform.
Ich wage zu behaupten, dass die Politiker nicht selbst da sitzen, ihre Videos schneiden, die Skripte machen, die Sachen einstellen, Werbung dafür machen und so weiter und so fort.
Die Vermutung liegt nahe. Aber ich wollte nur sagen, das war halt auch so ein Glaubenssatz von uns. Irgendwie sind wir schon wieder beim Thema. Ich bin jedenfalls beim Thema von der letzten Woche. Wir haben halt geglaubt, man müsse auf jeden Fall häufig präsent sein, damit es sich irgendwie lohnt. Zumindest sind wir da von uns ausgegangen, also jedenfalls von mir, will nicht unbedingt für dich sprechen, dass ich halt einfach erwarte, jede Woche eine neue Folge zu hören, wenn ich einen Podcast gerne mag.
So einfach. Sollten wir diesen Glaubenssatz hinterfragen, jetzt auch vor dem Hintergrund der Frage von Drew? Um mal beim Thema von letzter Woche, vorletzter Woche zu bleiben.
Ich hätte jetzt gerne gesagt, der Erfolg gibt uns recht,
aber. Na gut, wir haben immerhin noch mehr als 5 Zuschauer, das ist schon mal was.
Wir haben mehr als 5 Zuschauer und was soll ich sagen? Also insgesamt schlagen wir sie alle. Ne? Also ich glaube, es gibt keinen anderen Schreibpodcast, der so lange so kontinuierlich erscheint wie wir und damit haben wir natürlich insgesamt sehr, sehr hohe
in Deutschland.
Zugriffszahlen in Deutschland. Ja.
In Berlin, sagen wir Berliner.
Und wir in
Schreibpodcasts von 2 männlichen Autoren.
Nein, ich will jetzt auch gar nicht übertreiben, um Gottes Willen. Es gibt viele Leute, die sind viel erfolgreicher als wir, in welchen Bereichen auch immer. Und das ist gar nicht so der Punkt. Es ist immer so ein bisschen eine Frage auch, was ich als Marke empfinde von mir als Autor. Wenn ich halt der Autor bin, der so ein John Green-Typ irgendwie, der halt alle 5, 6, 7 Jahre ein Buch rausbringt, das dann irgendwie auch der Mega-Hammer ist in jeder Beziehung und dann bin ich halt dieser Autor, ne? Aber ich kann auch der Autor sein, der einfach verlässlich alle paar Wochen oder so halt ein Buch rausbringt. Ne? Also, was soll ich sagen? Stephen King und George R. R. Martin, oder jetzt mal behaupten, die sind beide irgendwie ähnlich erfolgreich. Und wie viele Bücher hat Stephen King geschrieben? Wie viele Bücher hat George R. R. Martin geschrieben? Und natürlich kann man jetzt argumentieren, dass viele von den Büchern von George R. R. Martin besser sind als die von Stephen King, würde ich zumindest in einigen Beziehungen so sagen. Jetzt so stilistisch vom Plot her und lalala.
Seine Filme sind besser im Durchschnitt.
Was meinst du jetzt?
George R. R. Martins Filme sind im Durchschnitt besser als die von Stephen King.
Ja, auch keine Ahnung. Das kann ich gar nicht im Detail so beurteilen. Aber wer ist von den beiden das denn jetzt besser? Und wie gesagt, Stephen King schafft es pro Jahr mindestens ein Buch rauszubringen und die sind meistens auch so um die, 1000 Seiten dick oder so. Also der schreibt nicht wenig. Der könnte im Prinzip auch jeden Monat ein Buch veröffentlichen, wenn er denn. Das hat er auch sogar gemacht, glaube ich, mit Green Mile, dass er da so ein Buch mal aufgeteilt hat. Also das geht alles, kann man alles machen. Ist halt die Frage, was man sein möchte. Und Stephen King ist halt der Autor, der alle, 12 Monate ein Buch raushaut und seine Leser mit dicken
Wörtern lass uns mal konkret werden, statt bloß doof rumzulabern. Mein Ziel ist, Self-Publisher zu sein, der davon leben kann. Welche Strategie ist dir erfolgversprechender?
mir schnell wie möglich einen Zweitjob suchen, damit ich irgendwo Sicherheit habe, falls es nicht klappt. Nein, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Natürlich ist die, also ich würde jetzt spontan sagen, natürlich ist die Strategie, lieber häufig Bücher zu veröffentlichen, schlauer als alles andere.
Denke ich auch. Sorry, Leute, das liegt einfach an unserer Technik, daran, dass wir eine Verzögerung haben und wir merken erst, dass der andere was sagen will, wenn wir selbst was sagen.
Ja.
Worauf ich hinaus wollte, war, wenn ich jetzt irgendwelche Serien sehe bei, oder ich sehe gerade Shogun bei, Gott, Disney? Ich weiß gar nicht, wo die läuft, das sind so viele Plattformen. Und da erscheint jede Woche eine Folge. Das ist zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. Und genauso, wenn ich das bei irgendeinem anderen Channel habe, das entspricht inzwischen nicht mehr meinen Sehgewohnheiten, muss ich so ganz einfach sagen. Ne? Also früher hatten wir ja nichts anderes. Aber inzwischen, die Zeit ist so schnelllebig geworden, dass ich einfach erwarte, wenn ich was konsumiere und es gefällt mir, will ich weiter konsumieren und weiter und weiter und weiter konsumieren. Und das gilt nicht nur für Eis, sondern auch für Bücher und TV-Serien.
Ja, früher, also das sieht man ja, also ich meine, früher hat man wie lange? 5 Jahre gewartet, um zu wissen, ob Han Solo in Karboniten eingefroren ist oder nicht.
Ja.
Die Prämisse bei Disney war dann, als die Star Wars-Filme produziert worden sind, alle 2 Jahre muss ein Film erscheinen. Ne?
Ja.
Kann man jetzt lange drüber streiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, Technik ist besser geworden, es ist einfacher geworden, solche Sachen. Also es gilt sowohl für Bücher als auch für Filme. Ich sollte natürlich lieber über Bücher reden. Es ist einfach verflixt einfach geworden, so ein Buch zu produzieren und hochzuladen. Ne? Also ich sag's mal so, in 4 Wochen ein Buch schreiben, irgendwie würde ich mir das auch zutrauen. Auch unter der Prämisse, wie es dann nachher ist, ob es irgendwie super ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn ich das hauptberuflich mache und genug Zeit dafür habe und ich, weiß ich nicht, 150 Seiten anpeile, klar schaffe ich das irgendwie, 150 Seiten pro Monat zu schreiben und das dann irgendwie auch zu veröffentlichen. Auch das dauert mit etwas Übung ja nicht so lange. Also das ist alles schon machbar. Ob man das hinterher möchte oder nicht, ist halt immer noch eine andere Frage. Und du hast das andere ja noch gesagt, die Konsumgewohnheiten sind anders geworden. Also wenn ich heute nicht mal eine Woche warten kann, um zu sehen, wie die nächste Folge meiner Lieblingsserie erscheint, dann ist es natürlich auch auf dem Buchmarkt, glaube ich, ähnlich. Ne? Also ich will halt einfach nicht Jahre warten. Jahre warten, bis das nächste Buch erscheint, mit der Ungewissheit, dass ich vielleicht nie weiß. Also das ist ja so der Punkt. Jetzt muss ich doch George R. R. Martin wieder nennen. Das ist halt so der Punkt halt. Ne? Also das Problem bei George R. R. Martin ist ja nicht, dass es so lange dauert, bis sein Buch erscheint. Wenn der von Anfang an gesagt hätte, so, jetzt mache ich 20 Jahre Pause, dann erscheint das nächste Buch und alle hätten gewusst, okay, aber nach 20 Jahren erscheint dann auch das nächste Buch, dann wäre das wahrscheinlich auch wieder okay gewesen. Aber diese Ungewissheit, schreibt er das noch, schreibt er das jetzt nicht, das bricht halt vielen Leuten das Genick oder beziehungsweise führt dazu, dass sie das halt irgendwie nicht mehr gerne weiterverfolgen. Und das ist der Punkt. Also wenn ich unter Beweis gestellt habe als Autor, ich bringe alle 4 Wochen ein Buch raus, dann ist das halt für viele Menschen ein Verkaufsargument, dass sie sagen, auf den Autor lasse ich mich ein, diese Serie lese ich gerne, denn ich möchte das. Ich möchte alle 4 Wochen gerne von meiner Lieblingsserie ein neues Buch haben. Deswegen haben Heftromane immer noch einen großen Erfolg, weil man einfach weiß, ich kann nächste Woche meinen neuen Barry Rhodan lesen und das möchte ich auch gerne.
Es gibt natürlich auch zu viel des Guten. Da wir gerade Filmbeispiele hatten, kam mir so Marvel in den Sinn, die ja noch vor ein paar Jahren ständig irgendwas Neues rausgehauen hatten und jetzt auch so ein bisschen wieder zurückgerudert sind. Ne? Im Kino machen sie sich ja ein bisschen rarer als noch vor einer Weile. Und man muss da halt so, denke ich, so seine Nische finden. Also prinzipiell würde ich auch sagen, Output ist wichtig, sehr wichtig. Wichtiger bestimmt als, wichtiger als Qualität ist jetzt auch wieder sozusagen. Denk mal daran, die letzten 20% Qualität brauchen halt echt viel Zeit. Ne? Also wenn ich irgendwie schaffe, so einen Rechtschreibfehler pro Seite oder so vielleicht nur ein Korrektorat statt 5 und da halt auch Schwerpunkt auf Rechtschreibung und ansonsten sind meine Charaktere okay und die Story ist okay, das kann funktionieren und es wird wahrscheinlich besser funktionieren, als wenn ich, wie wie ich 6 oder 7 Mal über ein Manuskript rübergehe, ewig zum Schreiben brauche, weil ich schon beim Schreiben immer über jeden Satz 5-mal nachdenke und dann jedes Jahr oder alle 2 Jahre oder wie auch immer ein Manuskript im Buch raushaue, ne?
Ja.
Also es gibt viele Indizien dafür, die dafür sprechen, dass Output eine Qualität an sich ist.
Ja.
Und eine Qualität, die sehr, sehr viele Leser, nicht alle Leser. Es gibt, wie du zu Anfang gesagt hast, es gibt auch nach wie vor viele Leser, bei denen halt Qualität hoch im Rang steht. Die Frage ist aber, ob die überhaupt erst in Richtung Self-Publishing gucken, weil es halt da immer noch bei self-gepublisheden Büchern so den Gedanken im Hinterkopf gibt, das muss ja Mist sein, auch wenn das nicht stimmt. Also es gibt viele Self-Publisher, die von der Qualität her sich überhaupt nicht hinter Verlagsbüchern verstecken müssen. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Ja, also insofern, ich denke, Output ist etwas, worüber man sich sehr früh beim Schreibprozess, wenn man davon leben will, Gedanken machen sollte.
Ja. Es steckt ja noch ein anderer Punkt in dieser Frage drin, nämlich diese Frage nach den Schreibregeln, was auch so ein Steckenpferd von mir ist. Und was natürlich jetzt so ein bisschen kritisch ist, ist in einem Podcast zu sagen oder in einem Videochannel, der mehr oder weniger davon lebt, Schreibtheorie zu wälzen, die ist nicht so wichtig. Also klar, ich würde auch prinzipiell erstmal sagen, Show Don't Tell ist nicht ganz unwichtig. Aber vielen Lesern ist sie halt eben auch wieder nicht so wichtig. Ja, also es kommt halt eben auch, also je länger ich dabei bin, glaube ich, dass es auf was anderes ankommt. Zumindest bei bestimmten Leuten, beim bestimmten Zielpublikum, denen kommt es einfach darauf an, bestimmte Figuren wiederzusehen. Ja, die haben irgendwelche Figuren ins Herz geschlossen, die finden sie toll, mit denen fiebern sie irgendwie mit und die wollen sie dann halt in regelmäßigen Abständen immer wieder treffen. Und das finden
man sie darf halt auch nicht. Man darf auch nicht.
Das interessiert die halt nicht so sehr.
Entschuldige. Man darf auch nicht vergessen, wie Schreibregeln entstehen. Es ist ja nicht so, dass zu Beginn der Menschheit sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir alle erzählen jetzt Geschichten nach den und den und den Kriterien. Und jetzt könnte am Lagerfeuer loslegen, sondern es ist genau umgekehrt. Es ist halt, Campbell hat sich halt hingesetzt und geschaut, wie werden Geschichten erzählt. Und danach hat er die Heldenreise gemacht. Es kann gut sein, dass in 20 Jahren gelehrt wird, Show Don't Tell, mach das bloß nicht. Tell Don't Show, das ist der heiße Scheiß, das wollen alle haben. Wenn ihr was anderes macht, ist das Mist.
Es gibt ja auch Autoren, die können einfach verflixt gut erzählen und die machen das dann gut.
Ja.
Gibt's auch. Also habe ich auch schon gelesen, habe gedacht, meine Fresse, der erzählt ja ohne Ende, aber es war trotzdem schön zu lesen. Gibt's halt auch. Ja. Oder zumindest hat es mir in dem Moment gefallen, sagen wir mal so. Ne? Das ist dann nochmal so ein anderer Punkt. Und was ich noch dazu sagen würde, ist, man müsste das nochmal so konkret, irgendwie am konkreten Beispiel, man müsste wissen, welche Autorin oder welcher Autor das jetzt irgendwie war und nochmal ins Buch reingucken.
Also was wir aber nicht machen hier.
Was wir garantiert nicht machen. Aber ich würde fast drauf wetten, dass dieser Self-Publisher am Ende so ein paar Sachen doch irgendwie macht. Es ist halt so, wenn man schreibt, hat man halt bestimmte Qualitäten. Bestimmte Sachen kann man halt eben nicht so gut.
Yeah.
Und jeder hat da irgendwie einen anderen Schwerpunkt. Und vielleicht ist halt Show Don't Tell bei diesem Self-Publisher irgendwie nicht so die Stärke, sage ich mal. Und dafür gibt es halt auch Wahnsinnsdialoge oder so.
Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Wenn man sich von erfolgreichen Autoren anschaut, und das ging ja hier in dem Beispiel um erfolgreichen Autor, was er macht, dann sollte man sich nicht anschauen, was er falsch macht, sondern was er richtig macht.
Ja.
Und das ist halt zum einen bestimmt Geschwindigkeit, aber ich glaube, das ist genauso wie du eben gesagt hast, das wird nicht das Einzige sein.
Ich würde jetzt mal blind, ohne dass ich weiß, um wen es jetzt also praktisch geht, darauf wetten, dass es in diesen Büchern darum geht, ganz, ganz große Emotionen zu wecken und dass das gut funktioniert.
Ja,
und wie das nachher am Ende genau funktioniert, das interessiert nachher keine Seele. Also das ist, wenn ich beim Buch Rotz und Wasser heule und sage, ach, das war aber so schön, ich will das nächste Buch, dann interessiert mich nicht, ob es da Show Don't Tell gab in dem Buch oder nicht. Das ist halt der entscheidende Punkt. Und wenn mich aber, also wenn ich diese Ebene in diesem Buch nicht wahrnehme, als jemand, der sagt, da ist aber kein Show Don't Tell drin, dann war das nicht mein Buch. Also dann hat mich das halt einfach emotional nicht angesprochen. Und das ist auch okay, das ist gar keine Kritik, weder am Autor noch am Leser. an der Stelle, aber das ist dann halt so. Und dann liest man halt was anderes.
Ja. Markus.
Ja.
Ich würde dir ja super gerne eine Fernsehserie empfehlen.
Nein.
Die vieles super gut macht.
Okay, aber es gibt sie nicht.
Doch, 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 doch. Die Serie heißt Fallout und ist die Serie zum Computerspiel.
Ich weiß.
Das einzige Problem ist, also ich habe sie mit meiner Frau gesehen und meine Frau war für eine halbe Stunde ziemlich schockiert, weil die Serie erstmal sehr brutal wirkt.
Okay.
Und eigentlich auch sehr brutal ist. Was aber so mega überzeichnet ist, weil es halt einfach ein Computerspiel-Umsetzung ist und das Ganze halt so ein bisschen comic-mäßig ist, wenn da das Blut spritzt. Also so ähnlich wie bei Tarantino, der ja auch Gewalt als Stilmittel so ein bisschen zelebriert und halt auch eigentlich schon ins Lächerliche zieht.
Ja, ja, ja.
Und aber darüber hinaus macht die Serie unfassbar vieles richtig. Sie hat bestimmt die schönste und klügste und beste Charakterentwicklung, die ich in der Serie gesehen habe.
Okay.
Und zwar insofern, als sie sich damit noch nicht mal begnügt, dass im Verlauf der Serie die Figuren, die Hauptfiguren eine Entwicklung durchmachen, sondern sie machen gleich mehrere Entwicklungen durch und das Ganze funktioniert hervorragend. Also wirklich, darüber hinaus ist es spannend, sieht mega gut aus, hat eine tolle Story, ist
aber
Prime Video, ja.
Ja, habe ich Werbung drin, gucke ich wahrscheinlich nicht.
Ja, die Werbung ist da nicht lang. Ich habe auch Werbung drin gehabt, das sind 20 Sekunden, hallo.
Egal.
Hast du ein Spotify-Abo?
Nein.
Da stört dich die Werbung nicht?
Ich benutze ja kein Spotify. Ich habe
Okay, ich dachte wegen Hörbüchern und so. Nicht Hörbüchern, wegen Podcasts.
Ja, die höre ich alle. Also alles, was ich da hören will, gibt es bei Apple und
Okay.
Den Rest ignoriere ich irgendwie.
Die Werbung ist aber wirklich nicht lang. Also sind 20 Sekunden hatte ich bisher und auch eher unregelmäßig.
Also wir haben eine Serie geguckt und da wurde irgendwie alle 15 Minuten wurden irgendwie 15 Sekunden Werbung eingeblendet. Und
okay, dritten
haben wir gedacht, das ist mir jetzt zu blöd. Aber ist auch egal, das war jetzt eigentlich eher so fast schon eher scherzhaft gesagt.
Ja.
Ich wollte noch mal ein Wort verlieren. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit darüber geredet. Disney Plus hat nur Kinderinhalte, beziehungsweise ich habe eine Serie neulich gesehen, wo mich zumindest die erste Season irgendwie abgeholt hat und das war Scream Queens. Das ist genau das, wonach es klingt. Das ist eine sehr skurrile Comedy-Serie über dieses Teenie-Slasher-Genre. Und da musste ich gerade dran denken, weil du gesagt hast, brutal, also die ist mega brutal, die Serie. Da werden Leute die Arme abgeschlagen und Köpfe rollen und so weiter. Das ist so eine, weiß ich, im Rasenmäher werden irgendwelche Köpfe. Aber es ist alles so dermaßen überzeichnet und schon wieder so witzig, also witzig gemacht, also ironisch, so ironisch, dass ich damit wieder keine Probleme hatte irgendwie. Also das hat mir gefallen. Das war auch eine ziemlich witzige Serie. Hätte ich von Disney Plus so auch nicht erwartet. Das ist garantiert keine Serie für Kinder. Ist teilweise so ein platt würde ich gar nicht sagen, aber sie ziehen wirklich alles durch den Kakao, was es jemals in diesem Slasher-Genre gegeben hat, was sie damit toppen, dass Jamie Lee Curtis die Hauptrolle spielt. Mhm. Nein, nicht die Hauptrolle, stimmt nicht. Sie spielt nicht, aber sie spielt mit. Jamie Lee Curtis spielt mit und persifliert sich sozusagen selbst in der Serie. Das fand ich schon ziemlich cool. Zweite Season war doof, aber die erste Season fand ich ziemlich cool.
Mhm. PG-13. Nur mal so.
Ich glaube, Scream Queens ist ab 16 sogar.
Okay. Ich hatte hier gerade geguckt, ich habe jetzt hier, aber vielleicht ist das falsch.
Okay. Ja, aber ich weiß es auch nicht. Also,
ich lege mich daran auch nicht fest. Also lasst bitte nicht eure 13-Jährigen das schauen, bevor ihr nicht selbst geguckt habt.
Naja. Okay, ich wollte das jetzt auch nicht als Kinderserie empfehlen irgendwie. Also ich konnte es ganz gut gucken und fand es halt irgendwie ganz witzig. Ich wollte nur mal dieses Gerücht widerlegen, dass ich immer so wahnsinnig zaghaft bin. Also da fand ich, es ist so ein bisschen wie bei Monty Python, wenn einem die Leber rausgeschnitten wird. Es ist so, man kann es irgendwie nicht ernst nehmen, weil es dermaßen überzeichnet ist. Das ist schon wieder einfach nur die Parodie auf etwas ist, was ich sonst irgendwie nicht gucken könnte, muss man so zu sagen. Von daher, wer weiß, vielleicht gucke ich in Fallout auch mal rein.
Ja. Also, ja.
Muss man das
gucken? Das ist das mega coole. Also, nein, ich kenne das Computerspiel nicht. Also nur so ein bisschen. Also nur, ich weiß, worum es im Fallout geht. Ja. Aber der eigentliche Witz ist, sie stoßen sich da einfach ein. Sie erklären dir wenig.
Okay.
Und das erfährst du so im Lauf der Serie. Okay. Und das finde ich ziemlich cool und sehr mutig. Ja. Also es ist nicht so, dass zu Anfang so große Dialoge darüber kommen, was geschehen ist und so weiter und so fort, sondern ich war zu Anfang auch ein bisschen verwirrt und wusste da auch nicht, was dies und das ist. Das muss man dann halt 2 oder 3 Folgen warten.
Aber das sind so Sachen, die mich, also der Herr der Ringe, also die Verfilmung vom Herrn der Ringe macht es ja auch. Ja. Ne? Da erfahre ich ja auch, lalala, wer war Isildur, was war der Ring, und dann wird das alles noch von Galadriel erzählt und labalaba. Und es war schon fast so ein Punkt, wo ich beim ersten Mal im Kino dachte so, oh nein, sie vergeigen es irgendwie, denn wer braucht das eigentlich? Also ich muss das eigentlich nicht, zumindest am Anfang wissen. Und auch bei Blade Runner oder was weiß ich, irgendwelche Filme, die mit irgendeinem Lauftext beginnen, okay, außer Star Wars hat das irgendwie kultiviert, ist aber nochmal ein bisschen was anderes. Weil bei Star Wars ja nicht großartig die Welt erklärt wird, sondern wird eigentlich nur erzählt, was vorher irgendwie gerade kurz vor der Szene passiert ist. Gut, kann man auch.
Das war früher so, Markus, nicht bei den neuen Filmen.
Nee, war das? Ich muss auch gestehen, ich hab diesen Lauftext nie großartig Bedeutung geschenkt. Aber ich mag sowas normalerweise nicht. Ich finde es immer blöd, wenn man einem Film oder bei einer Serie vorher großartig was erklären muss, was dann meistens merkt man auch, dass man es eigentlich nicht braucht. Also ich jedenfalls. Ich lese, da ich diese Sachen meistens dann sowieso nicht lese oder nicht aufmerksam genug lese, dann trotzdem die Sachen manchmal gut finde, die danach passieren. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich glaube, man macht das so aus Angst so ein bisschen, dass man irgendwie die Leute nicht richtig mitnehmen könnte oder so, oder dass irgendjemand zu viele Fragen hat oder was auch immer. Und dabei finde ich es viel schöner. Also das hat mir an Matrix zum Beispiel gefallen. Ne? Man ist da reingeworfen worden, ohne irgendwas vorher erklärt zu bekommen. Man hat eine ganze Weile das Gefühl, irgendwas passiert mir, ist ja alles skurril. Muss ich selber einen Reim drauf machen, und fand ich cool.
Also, ich habe gerade mal geguckt hier, der Force Awakens Intro-Text. Luke Skywalker has vanished. In his absence, the sinister First Order has risen from the ashes of the Empire and will not rest until Skywalker, the last Jedi, has been destroyed.
Ja.
Aber ja, also bei
24 ist es halt... Diese Lauftexte, wenn man weiß, woher die kommen, also die hat ja George Lucas völlig 1:1 von Flash Gordon, von der alten Flash Gordon-Fernsehserie übernommen. Das ist halt so ein Stilmittel, was er eingesetzt hat. Man kann jetzt darüber streiten, ob es gut ist oder nicht. Also ich hätte auch auf diese Lauftexte verzichten können, aber er fand es halt irgendwie cool in der Serie aus seiner Kindheit und wollte sie deswegen in seinen Film irgendwie einbauen.
Sie sind ja auch so ein Markenzeichen geworden.
Genau, das ist so das Ding, ne?
Also insofern passt halt, schon.
Das stimmt. Ich muss auch tatsächlich sagen, als ich damals Dings hier gesehen habe, wie heißt der Film? Rogue One, da war ich erstmal irritiert und dachte so, der Lauftext, was passiert hier? Ich war dann aber im zweiten Moment war ich positiv überrascht, weil ich dachte, ja, die braucht man eigentlich nicht. Eigentlich sind die überflüssig, aber egal.
Mein Mikrofon wäre gerade Thema überflüssig. Mein Mikrofon hätte beinahe einen Abgang gemacht.
So ist das.
Und dann wäre ich hier stumm gewesen. Schreibt uns in die Kommentare. Bitte?
Das wollen wir nicht riskieren, dass du plötzlich stumm bist.
Nee, das wäre furchtbar. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr demnächst wieder was hören wollt oder was ihr hören wollt. Ich will nicht sagen, dass uns die Ideen ausgehen, aber wir sind immer wieder für neue Ideen zu haben.
Ja.
Ansonsten könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wie toll ihr heute die Folge fandet.
Ist ja auch irgendwie schöner, wenn wir über was reden, was die Menschen wirklich interessiert, als dass wir über irgendwas reden, was uns interessiert.
Ja, wenn ihr die Folge Grütze fandet, dann braucht ihr nichts zu schreiben.
Ich kann euch viele Links schicken zu anderen Podcasts, wo ihr dann reinschreiben könnt, bevor ich bei
ihr es gefunden habe. Perfekte Idee.
Ja, natürlich nicht. So viele Podcasts kenne ich gar
nicht. Wieso?
Doch. Ja.
Achso, ich dachte, du wolltest noch was sagen. Das klang eben so, als wäre jetzt noch irgendwie... Kein großes, grandioses Schlussstatement. Dann machen wir für die Woche einfach Schluss.
Genau.
Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann und schreibt schön. Ich glaube, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, oder?
Ich sage das immer, aber du hörst mir ja nicht
zu. Was?
Ja.